Hanna begrüßt heute Tobias Zehnder. Tobias ist Partner, Co-Founder und Managing Director von Web Republic. Nach seinem Masterstudium an der Universität Zürich gründete er 2009 zusammen mit Tom Hannon Web Republic, die heute mit über 200 Mitarbeitenden größte unabhängige und inhabergeführte Agentur der Schweiz. Tobias ist Vorstand der Leading Swiss Agencies und Mitglied des Innovation Councils der Universität Zürich. Tobias lebt mit Frau und zwei Kindern in Zürich.
Tobias, ich freue mich sehr, dass ich hier bei euch sein darf und mit dir heute diesen Podcast aufzunehmen. Ich starte mit unseren ganz klassischen Einstiegsfragen und die Frage, die jeder gestellt bekommt: Hast du eine Lieblingsmarke?
Da, Hanna, da erwischst du mich auf dem sehr interessanten Fuß. Als Mediaagentur arbeiten wir mit sehr, sehr vielen Marken zusammen. Das heißt, es ist für mich sehr, sehr tricky, da eine Marke nicht rauszupicken. Aber wenn ich überlege, ein bisschen nach hinten denke, ist für mich Philips eine Marke, die mich mein Leben lang begleitet hat. Kein Kunde von uns, aber mein Vater hat da gearbeitet im Marketing. Es wird mir immer wieder bewusst, wie stark man geprägt ist durch eine Marke und welche Gefühle diese Marke eigentlich auslösen kann. Auch wenn man eigentlich gar nicht mehr so nah an der Marke dran ist. Das heißt, ich bin als Kind die ganze Zeit mit Philips T-Shirts rumgelaufen, Philips Stereoanlagen, Philips Weckern, alles zusammen. Und ich habe heute irgendwie immer noch, obwohl ich das selber nicht verstehe, eine sehr, sehr emotionale Bindung zu dieser Marke.
Gibt es da heute noch ein Produkt, was dich heute noch begleitet von Philips?
Ein Wasserkocher.
Ein Wasserkocher.
Ja, absolut, genau. Es ist eigentlich sehr, sehr weit weg von der ganzen Technologie. Wir haben keinen Fernseher zu Hause, das heißt, das fällt weg. Aber eben, warum kaufe ich dann den Wasserkocher? Gibt es ja andere Marken. Und ich glaube, das hängt damit zusammen, dass ich da ein bisschen geprimed wurde in meiner Kindheit.
Welches Produkt könntest du nicht verzichten?
Ich glaube, am Schluss bin ich gar nicht so ein Konsumkind, obwohl wir in der Werbung arbeiten, dass ich jetzt auf nichts verzichten könnte. Ich glaube, wenn ich überlege, so im Tagesablauf, wäre sicher ein wichtiges Produkt meine Zurica Kaffeemaschine.
Ah ja,
die eigentlich mein erster Brandkontakt ist jeden Morgen. Und dahinter ist es extrem schwierig für mich. Ich bin da sehr offen, nach immer wieder für Neues, lerne auch sehr gerne neue Produkte kennen, lass mich da jeweils auch ein bisschen verführen von diesen neuen Marken und Innovationen. Ich glaube, ich bleibe bei der Kaffeemaschine.
Gibt es einen Claim, der dich gut beschreibt?
2009, als wir die Agentur gegründet haben, war einer der ersten Einrichtungsgegenstände, die ich gekauft habe, war ein Plakat. Das hat für mich vieles zusammengefasst, für das ich eigentlich stehen will. Und das steht ganz groß, schwarz auf weiß steht: Work hard and be nice to people. Nach wie vor glaube ich, das ist die absolute Basis von Unternehmertum. Es ist die absolute Basis von, wie führe ich Mitarbeitende? Wie bin ich auch vielleicht in meinem privaten Umfeld? Ich hoffe, wenn man das Team um mich herum fragt, würde ich hoffen, dass sie das auch bezeugen, dass das eine der Qualitäten ist. Nicht nur ein Slogan, sondern eben auch ein gelebter Ansatz.
Was würdest du sagen, ist das schlimmste Marketing-Buzzword?
Growth Hacking. Also ich glaube, wenn ich einen Begriff wählen müsste, wäre es Growth Hacking, weil, also kommt von einem guten Ort und eine ehrliche Motivation dahinter, dass man sagt, hey, wir koppeln Produktentwicklung und Marketing und wir schauen, dass das wirklich gut funktioniert. Wir sind nicht mehr in 3-Jahres-Zyklen unterwegs. Aber am Schluss ist Growth Hacking oft auch, gerade in Corporate-Unternehmen, eine Ausrede, wirklich einen Plan zu machen. Es mag für kleine Unternehmen sehr, sehr gut funktionieren, aber sonst ist das klingt gut an Konferenzen und dann, ja, dahinter passiert wenig. Ich hätte noch einen zweiten Begriff, KPIs.
Mhm. Ach,
weil
schön.
Der immer im Plural auftaucht und eigentlich müsste das Singular sein. Und wenn man so viele KPIs verfolgt, dass das eben am Schluss gar nicht mehr, also eigentlich nur Performance Indicators, ohne dass sie Key sind, also ja, dann verpasst man eigentlich auch die Stärke dieses Ansatzes.
Was wird im Marketing noch völlig unterschätzt?
Ein Klassiker eigentlich, Langfristigkeit, Konstanz. Ich glaube, wenn in dieser Zeit eben alles schnell gehen muss, wo wir Quartalszahlen, Monatszahlen, wir haben keine Planung mehr, gibt fast keine Stabilität mehr in der ganzen Jahresplanung, wird konstant absolut unterschätzt. Und es ist auch langweilig, weil das kann man nicht auf LinkedIn posten, man übernimmt einen CMO-Posten, man muss Resultate zeigen, man muss die Kampagne neu überarbeiten. Aber ich glaube, wenn wir die großen Marken anschauen, dann haben die unglaublich viel Konstanz. Und auch wenn wir Partnerschaften anschauen, das funktioniert schon besser, als wenn man halt jedes zweite Quartal irgendwie die Publisher austauscht, neue Verbindungen aufbaut, die Agenturen austauscht, das Personal austauscht. Ich glaube, das wird unterschätzt, dass man da langfristig wirklich auch Stabilität und sich ergänzende Faktoren eigentlich zusammenkoppeln kann.
Mhm. Braucht halt auch immer Mut, ne?
Braucht aber Mut. Ist weniger messbar als direkte eben Growth-Hacking-Taktiken und kurzfristige ROAS-Gewinne zum Beispiel.
Auf welche Arbeit bist du besonders stolz?
Einerseits sicher, dass wir überhaupt unsere eigene Marke aufgebaut haben. Ja. Also wir sind jetzt seit 16 Jahren am Markt. Das ist eine lange Zeit für eine Agentur und auch das so aufzubauen in einer Größe und ohne, dass wir selbst aus dem Kernagenturmarkt kommen. Und andererseits, wenn ich eine Arbeit rauspicken müsste, das ist das die Lehrstellenkampagne für Login. Mhm. Die müssen jedes Jahr über 800 Lernende rekrutieren. Wir haben da eine komplett integrierte Kampagne für sie gebaut, sind seit mehr als 5 Jahren mit ihnen zusammen am Arbeiten, mussten uns mehrmals auch wieder beweisen, dass wir die richtigen Partner sind und schaffen das Ziel jedes Mal wieder aufs Neue. Und ich glaube, da sieht man direkt gesellschaftlichen Impact. Das sind schwierig zu besetzende Lehrstellen, die wir da zusammen mit dem Partner von Login in anderen Landesteilen suchen. Das ist, glaube ich, für mich ein Case, der wirklich zeigt, eben wie die Kombination von kurzfristig, langfristig, von Stabilität, von wirklich einem starken Brand und eigentlich eine gute Value Proposition vom Auftraggeber, wie das funktioniert in der Praxis.
Mit was verschwendest du zu viel Zeit?
Ich glaube, das ist das Gleiche wie alle, oder? Am Telefon.
Ja, irgendwas Bestimmtes? TikTok?
Ja, ich bin ein Newsmensch. Ich habe kein TikTok. Ich glaube, ganz bewusst. Ich habe auch Instagram nicht auf dem Telefon. Ich lese News, ich scrolle durch 20 Minuten Tagesanzeige, NZZ. Habe überall auch die Abos dazu. Also das ist mir wichtig, aber es ist viel zu viel Zeit.
Ich freue mich, mit dir das erste Thema zu diskutieren. Ich würde gerne eine Schlagzeile als Aufhänger nehmen. Die liegt etwas zurück und wir haben sie auch schon mal im Podcast angerissen. Sie kommt aus dem Sommer und im Sommer hatte Mark Zuckerberg eben verkündet, dass Werbung über Meta zukünftig vollständig automatisiert werden kann. Wie sieht das aus? Eben Unternehmen können Kampagnenziele und ihr Bankkonto abgeben und dann Assets, Kampagnenplanung, Zielgruppenauswahl, Ausspielung, Performanceübersicht von der AI regeln lassen. Sinngemäß die Botschaft von Mark eben sagt uns, was ihr bereit seid zu zahlen. Wir liefern so viele Resultate, wie mit dem Geld möglich ist. Getoppt wurde das jetzt nochmal durch eine neue Headline vor wenigen Wochen, dass jetzt Inhalte auch auf Basis der Interaktion der Nutzer mit den KI-Funktionen personalisiert werden können. Also wenn Kunden mit der KI von Meta über Themen chatten, werden ihnen entsprechende Inhalte ausgespielt, neben den bisherigen Werbeempfehlungen, die eben auf Likes, Shares und Follows basieren. Ist das jetzt nochmal eine neue Bandbreite, die dort möglich ist. Von diesen Entwicklungen seid ihr ja doch ganz maßgeblich betroffen, würde ich vermuten. Ihr habt die Agentur vor 16 Jahren gegründet, habt mit Suchmaschinenmarketing begonnen. Euer Business baut maßgeblich ja auf Google Meta auf. Man könnte sicherlich auch sagen, dass viel von eurem ersten Erfolg auf diesen Plattformen zu verdanken ist. Ihr wurdet dadurch zu einer der größten, erfolgreichsten Agenturen der Schweiz, seit gewachsen, habt Preise gewonnen und vor allem eben auch viele Kunden. Und da kommt jetzt so eine völlig neue Konkurrenz und eben auch nochmal eine massive Änderungen, wie ich sie jetzt beobachte. Und das wäre meine Frage auch an dich. Wie nimmst du spezifisch diese Entwicklung bei Meta wahr, aber auch in der Branche insgesamt?
Das Versprechen von Mark Zuckerberg und Meta hier ist eigentlich nicht wirklich ein Versprechen, sondern eine Einladung, und zwar eine Einladung in die absolute Abhängigkeit. Wenn man Werbeplattform auch die gesamte Verantwortung überträgt, was damit passiert, ohne dass man genau sieht, was damit passiert, gibt man diese Verantwortung ab, man gibt Kontrolle ab und man hat keine unabhängige Einschätzung mehr, was passiert da gerade. Als Agentur logischerweise muss man da genauer hinschauen. Die Daseinsberechtigung von einer Agentur ist ganz spezifisch eben aufzupassen und eigentlich im Sinne der Auftraggeber das Bestmögliche herauszuholen. Insofern verändert sich dieser Auftrag aktuell, also man muss noch genauer hinschauen, man muss nochmals besser verstehen und man muss eben vielleicht auch ein bisschen mehr rauszoomen. Also es geht dann nicht mehr darum, wie mache ich jetzt die besten Meta-Kampagnen, sondern insgesamt, wie verwalte ich das Budget meiner Kunden im bestmöglichen Sinn, wie helfe ich ihnen langfristig erfolgreich zu sein, wie helfe ich ihnen profitabel zu wachsen. Und da ist ein Kanal möglicherweise Meta, und den auf Autopilot zu setzen, halte ich für sehr, sehr gefährlich.
Das, was ich beobachte, ist, dass das dann so eine Gleichförmigkeit abdriftet. Zum einen, also Inhalte werden immer austauschbarer. Und zum anderen ja eben auch immer die Frage ist, ich definiere ein Ziel und Meta sagt mir dann, das Ziel wurde erreicht. Aber kann ich dem eben auch vertrauen?
Das Problem von der Situation aktuell ist eigentlich, dass wir in eine Marktsituation reingehen, wo alles gleichzeitig absolut strategisch, aber auch absolut taktisch ist. Das heißt, es ist nicht mehr nur einfach, ich mache eine Strategie und dann suche ich mir die richtigen Taktiken, sondern man muss immer auch ganz, ganz kleine einzelne Schritte richtig verstehen. Ein Beispiel schon bei Kampagnen, die wir heute aufsetzen, gibt es von Meta seit jetzt einen guten Monat ein neues Feature. Das wurde bei allen Werbekunden automatisch aktiviert. Das erlaubt ihnen 5% der Media Spends auch auszugeben auf Targetings, die man nicht explizit ins Targeting genommen hat. Genau mit dem Argument, hey, wir wissen besser, wo deine Kunden sind als du selbst. Das heißt aber auch, ich kann damit Bereiche meiner Plattform monetarisieren, die meine Kunden eigentlich nicht wollten. Und eben deshalb ist das so taktisch und halt teilweise komplex und halt nicht so sexy, wie diese simple Gleichung, gib mir dein Budget, ich gebe dir Resultate. Wenn ich nicht genau weiß, was denn Resultate sind, also was will ich überhaupt, sind das Klicks, bringen mir Klicks etwas? Will ich Sichtbarkeit, will ich Reichweite? Was will ich eigentlich genau erreichen? Wenn ich das nicht weiß, dann gebe ich einfach meine Kreditkarte an und dann passiert was. Und in diesen Reportings, die ich dann bekomme, geht der ganze Effizienzverlust unter. Das heißt, ja, es sieht dann immer ein bisschen besser aus und die Algorithmen, die zeigen dir wunderbar, dass alles besser funktioniert, aber vielleicht könnte es noch besser sein, wenn wir es noch stärker kontrollieren. Und ich gebe ein einfaches Beispiel aus einer anderen Welt, aus der Google-YouTube-Welt. Der Algorithmus optimiert auf Signale. Ein starkes Signal bei YouTube ist Video Completion, also jemand, der ein ganzes Video anschaut. Wo gibt es gute Video Completions? Bei Musikvideos und Kindervideos. Also kleine Kinder, die schauen jedes Video an, die klicken sich da nicht groß durch. Der Algorithmus denkt, super Audience, highly engaged, mein Asset funktioniert da genau mit der Zielgruppe und wird diesen Assets und diesen ganzen Platzierungen immer mehr Geld zuschanzen. Mit dem Resultat, dass wenn du selbst nicht aufpasst, deine Werbung eigentlich nur noch von Kindern oder Musikhörenden gesehen wird, die sie gar nicht wirklich sehen. Und in der Kampagne sieht das gut aus. Top-Werte, hohe Engagement-Rates, das wird wunderbar verpackt in Durchschnittsraten, die im Reporting ausgewiesen werden. Aber es ist nicht in deinem Sinn als Werbeauftraggeber. Und der Job der Agentur ist permanent eben zu verstehen, was passiert da. Also es ist ein Rennen um Effizienz, es ist ein Rennen um Werbewirkung, um da wirklich zu verstehen, was da passiert.
Aber wie verhindert man das? Also das sind ja Entwicklungen, die man gefühlt kaum beeinflussen kann, weil man eben schon so viel abgibt. Ja, auch unabhängig jetzt von dieser AI-Entwicklung bei Meta, auch so gibt man ja schon recht viel aus der Hand. Wie begegnet man diesen Herausforderungen?
Der einzige Weg da raus oder vielleicht besser da reinzugehen ist Vertrauen und langfristige Zusammenarbeit. Also man muss den Akteuren, mit denen man zusammenarbeitet, vertrauen. Man muss eben auch eine gewisse Langfristigkeit aufbauen, dass man dieses Vertrauen wirklich eben auch mitnehmen kann in eine Kollaboration. Also wir sehen das auch bei unseren Kunden. Das erste Jahr ist immer ein Zusammenkommen. Und erst im zweiten, dritten Jahr merkt man dann, okay, wir kennen einander, wir wissen, wie bewegt sich etwas, wir kennen den Zyklus der Unternehmen. Das ist nicht etwas, wo wir halt von Quartal zu Quartal das aufbauen. Und das braucht enorm viel Vertrauen. Vertrauen ist ein Shortcut für viele halt Kontrollprobleme, die es gibt in der Zusammenarbeit von Auftraggebern und Auftragnehmern. Klingt nicht sexy, es klingt nicht cool, aber Vertrauen ist ein enorm wichtiges Gut, um zusammen besser zu sein. Und das Problem hier ist aber, dass halt auch die Agenturbranche nicht unbedingt viel getan hat in den letzten 20 Jahren, um sich dieses Vertrauen zu erarbeiten. Also gerade auch auf Mediaseite. Und da kämpft man dann teilweise halt eben auch als Akteur, der sich anders positioniert, ein bisschen gegen diese vergangenen Sünden der Branche an.
Ihr steht ja vermutlich vor demselben Konflikt eben. Geht ihr mit den Plattformen mit oder ist es ja ein innerliches Zerreißen zwischen den Plattformen und dem, was die Kunden wollen, oder nicht?
Unser Weg ist, dass wir mit allen Plattformen und eben allen Publishern zusammenarbeiten. Ich glaube, das ist extrem spannend für uns, weil wir ja nicht nur die Google-Meta-Welt sehr, sehr gut kennen, sondern eben auch die TV, die Print, die klassische Werbung, also auch mit Admira sehr eng zusammenarbeiten, Goldbach, den ganzen Verlagshäusern. Das stärkt eigentlich die Position. Das heißt, wenn man auf einmal weiß, wie alle diese Medien funktionieren und eben nicht nur auf den absolut günstigsten Konditionen, sondern immer fokussiert auf Werbewirkung, auf Impact, dann öffnet einem das die Tür, um eben zu sagen, hey, schau mal, das Format könntest du vielleicht mit dem Format ersetzen und vielleicht lohnt es sich mal, das Budget da zu konzentrieren und wir erreichen das gleiche Ziel vielleicht ein bisschen einfacher. Deshalb machen wir gerne eben auch mal Plakat, wir machen sehr, sehr gerne TV-Werbung, wir machen sehr gerne YouTube, wir machen sehr gerne Instagram, aber wir kombinieren das zusammen und wir sind nicht einfach ein per Default, geben wir Budgets dahin, wo es einfach gerade einfach ist. Mhm. Und das ist der einzige Weg für eine Mediaagentur, ihre Existenz zu rechtfertigen.
Das war ja eure Entscheidung 2020 zu sagen, hey, wir gehen weg vom rein digitalen in diese integrierte Medienwelt. War das schon an diesem Punkt so eine Vorahnung eben, dass es das braucht, oder was hat euch dazu bewegt?
Die Erkenntnis war eigentlich sehr einfach 2020. Wir kommen aus dem Digitalen. Wir verstehen, wie man Sachen misst, aber wir verstehen auch, dass nicht alles messbar ist. Und wir sind nie diesem Sirenengesang erlegen, dass eigentlich alles perfekt messbar ist. Und wir wissen immer auch, dass eben Leute bewegen sich zwischen Devices, Leute empfehlen Sachen weiter. Nicht jeder Klick ist 100% messbar. Es sieht aber so aus in diesen Tools. Und jetzt hatten wir das Jahr 2020 und das hat nichts mit Corona zu tun, sondern wir waren an einem Punkt, wo wir festgestellt haben, Marketing und die ganze Gesellschaft ist jetzt eigentlich durchdigitalisiert. Es kommt noch mehr, es wird andere Kanäle geben, aber eigentlich viel mehr. Also es wird niemand, der irgendwo in ein Möbelhaus geht, war nicht zuvor irgendwo auf einer Website und hat sich irgendwas überlegt. Die Implikation davon ist, dass wir als Mediaagentur nicht nur einfach einen Bereich kennen müssen, sondern wenn wir mit unseren Kunden darüber sprechen möchten, was die Wirkung von Social Media Ads ist, müssen wir auch verstehen, was denn die Alternative wäre im Bereich TV, Print etc. etc. Und nur mit diesem Wissen können wir eben auch die Kunden wirklich holistisch beraten. Das heißt, es war eigentlich eine Pflichtübung für uns, uns breiter aufzustellen, auch weil wir kein internationales Netzwerk sind. Das heißt, wir müssen uns eine Nische suchen und die bestmöglich bespielen. Und das ist heute eigentlich, dass wir in der Schweiz die starke Alternative sind für Netzwerkagenturen. Also wir sind der Partner, der ambitionierte Kunden über alle Mediagattungen holistisch mit eigenem Einkauf wirklich tiefen Skills in allen Bereichen betreuen kann. Das gibt es so nicht so oft. Und es war für uns ein Weg, wie wir aus dieser digitalen Ecke rauskommen. Kein Kunde sucht 5 Agenturen im Jahr 2026. Eine Agentur für den Bereich, eine Agentur für den Bereich. Das wird nicht der Fall sein. Aber ich glaube, wenn man mit jemandem zusammenarbeiten kann, dem man vertraut und der die Skills hat, das holistisch zu planen, dann funktioniert das.
Das ist das eine. Aber das andere, was ich sagen würde, ist schon das Thema Messbarkeit und auch vermeintlich nicht Messbares, Messbares zu machen und dort Ansätze zu finden, oder nicht?
Absolut. Wir haben das aber auch uns eigentlich wegbewegt von der Plattformmessung. Wenn wir heute über Werbewirkung sprechen, gerade bei großen und integrierten Mediakampagnen, wir aggregieren nicht einfach die Daten der 5 Kanäle zusammen, sondern wir gehen auf eine holistische Ad-Recall-Messung. Da haben wir wieder eigentlich das Gleiche, das wir eigentlich anbieten als Agentur. Es ist eine unabhängige Messung, die sich an unseren Werten orientiert und die uns erlaubt, eigentlich über alle Kanäle hinweg zu verstehen und zu messen, was ist dann der Beitrag von den einzelnen Kanälen an die Werbewirkung. Und davor steht die ganze Übung, um wirklich klar zu definieren, was ist denn das Ziel der Kampagne? Ist es ein Abverkauf oder ist es eine Branding-Kampagne? Und wenn es Branding ist, dann messen wir halt keine Klicks, dann messen wir wirklich halt Wirkung ganz, 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 ganz nach hinten. Es ist einfach, Adlift, also Brandlift-Studies und solche Dinge, Gimmicks von den Plattformen einfach dazu zu kaufen und das zusammenzuschalten, dann wird dir jede Plattform, wird dir immer sagen, dass sie extrem erfolgreich ist. Aber das kann nicht sein. Es kann nicht sein, dass jede Kampagne auf jeder Plattform immer erfolgreich ist.
Eine Frage habe ich dann aber doch noch in diesem Zusammenhang. Ich meine, euer Name, euer Auftreten, also ihr tragt ja das noch mit, woher ihr kommt und quasi was euer Ursprung war. Muss das nicht überarbeitet werden?
Wir hatten tatsächlich dieses Jahr in einem Pitch das Feedback, hey, ihr müsst den Namen ändern, ihr müsst Media Republic heißen. Das ist schon eine Frage, die wir immer wieder haben. Wir kommen aus dieser Ecke, ganz am Anfang wirklich die reine Google-Welt, Search Ads, und haben uns dann im Bereich Display, Social etc. weiterentwickelt. Meine Wette ist, dass in 1-2 Jahren niemand mehr weiß, was Web bedeutet.
Kann gut sein, ja.
Ich glaube, das sind wir schon bald. Nee, aber die ernste Antwort ist, wir sind eigentlich stolz auf die Herkunft, wo wir herkommen. Also wir wissen eben auch, wie funktioniert Measurement, wir wissen, wie funktioniert Ad Technology, also wir haben auch eigene Skills in dem Bereich und haben uns auch gerade letztes Jahr, als wir unseren Brand ein bisschen erneuert haben, ein bisschen wieder verjüngt haben, auch explizit gesagt, wir wollen nicht einen neuen Brand, also wir heißen jetzt nicht Beyond Republic oder weiß nicht was, sondern wir sind die Web Republic, da steckt sehr, sehr viel Denke dahinter und wir sind stolz auf das, was wir sind. Wir sind auch nur ein Brand, also wir haben nicht 5 verschiedene Unterlabels. Genau deshalb ist das so wichtig für mich, weil es gibt auch nur ein Marketing. Und unser Ansatz ist eigentlich, für Kunden wirklich das holistisch integriert nutzbar zu machen. Und mit dem Rot und dem Stern und der Web Republic, ich glaube, das funktioniert sehr, sehr gut. Und unser Job ist eben, den Brand mit Leben zu füllen und nicht zu versuchen, den Brand so zu verwässern und anzupassen, dass er jetzt irgendwie besser funktioniert. Das ist auch wieder das Thema von Konstanz, Langfristigkeit. Ich glaube, es hilft uns und es hat uns auch geholfen in den 16 Jahren, dass wir das nicht immer wieder verändert haben, sondern dass wir wirklich die Konstanz reinbringen und jetzt ganz, ganz, ganz wenige Adjustments gemacht haben auf der Marke.
Ich würde gerne noch ein zweites Thema mit dir diskutieren und das interessiert mich auch persönlich wahnsinnig und ihr seid ja nun die, die immer an den neuesten Themen dran seid, so wie du es auch zuvor gesagt habt. Momentan geistert ja so ein Begriff umher und beziehungsweise ist eigentlich schon quasi allgegenwärtig GEO, also die Optimierung von Inhalten für Sichtbarkeit in AI-gestützten Suchmaschinen wie eben ChatGPT, Perplexity und Co. Ich glaube, der Grund ist ja wenig überraschend, warum das Thema auf einmal so allgegenwärtig ist. Suchverhalten ändert sich. ChatGPT und Co. sind zum festen Bestandteil der Suche geworden von Kundinnen und Kunden bzw. Konsumenten. Der Grund ist, glaube ich, wenig überraschend. Das Suchverhalten ändert sich ja. Die Kundinnen und Kunden suchen eben auf den entsprechenden Plattformen nach Informationen und es geht schon in Richtung der Frage, was passiert in Richtung Agentic AI. Diese Entwicklung zeigt sich auch in den Zahlen. Also der Markt ist schon extrem gewachsen, soll voraussichtlich in diesem Jahr 850 Millionen US-Dollar erreichen, vermutlich nächstes Jahr noch viel, viel mehr. Und dann gibt es ja noch so andere Entwicklungen im Markt. Zum Beispiel hat Adobe kürzlich für rund 2 Milliarden US-Dollar SEMrush übernommen, eine Plattform eben für Online-Sichtbarkeit. Also ich habe das Gefühl, es steckt viel Erwartung in diesem Feld drin. Meine Frage wäre jetzt an dich, wie blickst du auf GEO und was rätst du deinen Kunden?
Wir haben eine sehr dedizierte Haltung zu dem Thema. Ich freue mich auch, dass wir mittlerweile einen Begriff dafür gefunden haben, sich langsam eigentlich die Branche auf diesen Begriff GEO einschießt. Ein bisschen schmunzeln muss man immer, weil seit es SEO gibt, ist SEO immer wieder gestorben, dann wieder auferstanden, wieder gestorben. Und auch wenn wir heute schauen, was sind denn eigentlich Taktiken dahinter, wie wir Sichtbarkeit im Netz generieren, dann sind das eigentlich immer noch viele der alten großen Sichtbarkeitshebel, die wir eigentlich auch schon im SEO haben. Wir müssen irgendwo Content zur Verfügung stellen, der Content muss gut sein und der muss dann gesehen werden. Und das erlaubt einer Marke oder einem Produkt dann, in verschiedenen Elementen sichtbar zu sein. Jetzt haben wir den Schritt hier mit GEO, dass dann nicht mehr der Google-Algorithmus das zuerst lesen muss und dann Menschen Suchresultate auswählen, sondern eben, dass das halt ein bisschen noch komplexer wird, dass man ein Sprachmodell dazu bringen muss, über einen etwas zu lernen und das dann halt mit wenigen Quellenangaben eigentlich ein Resultat ausspuckt, das ein bisschen anders aussieht als eine Liste von 10 blauen Links. Das ist die Ausgangslage. Dahinter steckt ein fundamentaler Wandel. Was passieren wird, ist, dass sich in einem gewissen Bereich eben die Suche via Sprachmodellen, via AI, das wird Standard. Es kann auch sein, dass zum Beispiel die neueren Generationen, die Googlen gar nicht so genau kennen, dass die Nutzung wirklich sehr, sehr stark zunimmt. Ich muss auch sagen, dass Google der bestintegrierteste Konzern ist der Welt, um diesen Challenge eigentlich anzunehmen. Wenn wir nur schon den Aktienkurs dieses Jahr anschauen, ist der 70% gestiegen seit Anfangsjahr. Das ist weit über dem Schnitt und zeigt eigentlich auch, dass der Markt mittlerweile nicht mehr davon ausgeht, dass Google in seiner Existenz bedroht ist. Das heißt, wir haben eigentlich, während viele Sprachmodelle am Anfang noch eine exklusive Nutzung war, also man geht zu ChatGPT, man geht zu Perplexity, um da in einem geschützten Rahmen eigentlich etwas zu beantworten und dann die Suche nach gewissen Produkten irgendwo anders passiert. Diese beiden Use Cases, die nähern sich an. Also einerseits habe ich AI-Mode bei Google, der eigentlich das genau gleiche macht, aber in einer absolut crazy Geschwindigkeit. Und auf der anderen Seite habe ich diese Sprachmodelle, wo ich eine App auftue, etc., etc. Das wird irgendwie verschmelzen. Und die Frage für Brands ist dann eben wiederum, wie stelle ich sicher, dass meine Produkte da drin sind? Wie stelle ich sicher, dass ich sichtbar bin? Vieles von dem, was wir heute schon tun, also nicht wir als Agentur, sondern wir als Branche, um Sichtbarkeit eigentlich zu generieren, diese Methoden und diese Ansätze gelten eigentlich weiterhin sehr, sehr stark. Aber wir müssen jetzt eigentlich am Schluss dann über die Messbarkeit sprechen, weil das ist eigentlich das Element, das sich viel mehr verändert als die Taktik dahinter.
Was hast du da im Kopf?
Ja, dass wir eigentlich wegkommen eben von dieser direkten Kausalität. Also in Google Ads sehe ich, ich gebe so viel Geld aus, so viele Leute suchen danach, so viele klicken und dann habe ich X% Conversions. Das ist immer eigentlich ein sehr kausales Modell, das mir mal besser, mal schlechter suggeriert, wie wirksam eigentlich meine Werbespends sind. Bei Werbung innerhalb von AI oder eben auch bei klassischen SEO, by the way, auch, ist dieses Verhältnis nicht kausal und nicht direkt nachweisbar. Und was wir denken und was wir heute schon auch sehen mit Inkrementalitätstests, die wir für unsere Kunden fahren, ist, dass ein Teil der Suchresultate weniger wichtig wird, aber Das heißt nicht, dass wenn man nicht mehr danach sucht oder wenn es keine Klicks mehr gibt in der Suche, dass es keine Sales mehr gibt. Das heißt, der Brand wird stärker. Also wenn jemand nach einem gewissen Produkt sucht und Empfehlungen erhält, zum Beispiel eben in ChatGPT, in Gemini, in Perplexity, dass man dann aber immer noch irgendwo ja das Produkt kaufen muss. Und das heißt, man geht dann immer noch auf die Website, klickt sich durch oder sucht dann halt doch nochmals bei Google nach dem Produkt und landet dann wieder beim Brand. Das heißt, die eigentliche Conversion verschiebt sich in den Brandkanal. Die Relevanz der Marke steigt weiterhin und ich glaube, das ist auch wieder ein Online-Offline-Thema. Also warum macht ChatGPT Plakatwerbung in den States? Warum ist Brandwerbung so wichtig? Weil jemand muss die Plattform sein. Also wir müssen einen Brand verankern und den stärken und dann eigentlich die Nutzung dahin schieben, dass das funktioniert. Aber diese 1-zu-1-Messbarkeit auf den Klicks, die wird sich verschieben und entsprechend wird sich ROAS, Conversion Rates etc., der Stellenwert wird weggehen und vielleicht ist das gar nicht mehr so schlecht, dass wir da ein bisschen aufräumen.
Aber das sind ja schon zwei unterschiedliche Themen. Ich meine, das eine ist ja wirklich die Ads in der Suche und das andere ist wirklich Optimierung, rein das Handwerkszeug, wie optimiere ich meine Inhalte. Und an dem Punkt sind wir ja noch gar nicht bei ChatGPT und Co. oder auch bei den Google AI Mode, dass man überhaupt sich dort mit Werbegeldern platzieren kann, oder?
Ja, aber ich nehme an, das wird relativ wird schnell. Bald kommen. Ich glaube, 2026 werden wir, also es gibt schon erste Screenshots von Google, also erste Tests, die jetzt auftauchen und dann kann man eigentlich von rückwärts zählen von 10 und dann wird das 2026 garantiert in der einen oder anderen Form ausgerollt.
Das teile ich absolut, was du sagst. Was ich aber schon spannend finde, ist, dass sich die Themen shiften. Also ich finde es schon positiv zu sehen, dass man auf einmal sagt, PR ist wieder das Ding oder auch mal ein Unternehmensblog. Oder also das sind ja so Themen, die hat man eine Zeit lang depriorisiert wieder, weil man dachte, hey, wer soll denn noch all diesen Content lesen? Ne? Mhm. Und auf einmal ist es dann doch wieder mega relevant.
Absolut. Und das reicht dann eben, wenn das ganz wenige Leser sind und der Leser heißt dann nur ChatGPT und, und Gemini und du hast den gleichen Effekt. Darum geht es genau eben, dass wir, egal ob das mit Content ist, wo wir Produkte und Brands eben erfassbar und auffindbar machen oder eben auch, wenn es darum geht, mit Produktdaten zu arbeiten. Also ich glaube, das ist dann die andere Welt, die eben auch super wichtig ist. Product Feeds, wirklich standardisierte Daten über die eigene Produktvielfalt verfügbar zu machen. Also wenn ich ein Unternehmen bin, zum Beispiel, das im B2B-Bereich arbeitet, dann würde ich ganz, ganz schnell mir Mühe geben, meine ganzen Product Sheets und die ganzen PDFs auch erfassbar zu machen und eben die nicht hinter irgendwelchen Paywall- und Lieferantenzugängen zu verstecken, weil dann findet sie niemand. Und wenn ich aber eigentlich die ganzen Daten habe, was ich da im Angebot habe und wie das funktioniert, dann kann eigentlich genau die AI, die eben für komplexe Suchvorgänge enorm gut geeignet ist, viel besser auf diese Daten zugreifen. Und dann muss ich User Feedback über Produktdaten, PR, Press, all diese Daten zur Verfügung stellen, damit eigentlich ein Sprachmodell ein wirklich gutes Bild von mir bekommt.
Also das finde ich positiv, auch wieder, dass die relevanten Dinge gezeigt werden und den Kundinnen und Kunden gegeben werden oder den Konsumenten. Und ich sehe aber auf der anderen Seite wie zwei Gefahren. Und das eine ist so diese ganzen Listicles, also jetzt werden irgendwie so Listen, Aufzählungen gemacht, die eigentlich inhaltsleer sind, weil man irgendwie meint, das ist dafür gut. So. Und das andere ist, es gibt diverse Softwareanbieter, die alle meinen, sie haben jetzt das Angebot, um eben zu prüfen, ist das optimiert, sind die Inhalte optimiert für GEO?
Das ist jetzt der AI Gold Rush, wo man halt jeden Tag irgendeinen Pitch bekommt, irgendein Video, irgendjemand, der einem zuspammt. Und das ist auch nicht neu. Das heißt, vor 4 Jahren wollte dir jeder irgendein sein Metaverse-Tool verkaufen etc. Ich glaube, da muss man standhaft sein, eben auch wieder gut verstehen, mit wem man zusammenarbeitet, Konstanz, Vertrauen, Langfristigkeit und nicht jeder Sänger, der da am Markt am schönsten singt, bietet vielleicht was, das man wirklich braucht.
Und eben nicht jede Lösung, also jetzt Listen aufzuführen mit den Top-Produkten ist für mich so wie das Keyword-Stuffing irgendwie wie damals.
Genau, sind die gleichen Taktiken, das ist wieder eben, also wo kommen wir her? SEO, wir schreiben weiße Wörter auf weiße Seiten. Ja. Bis das jemand merkt, dann machen wir Keyword-Stuffing, bis das jemand merkt. Und auch da wiederum gibt es einen anderen Ansatz. Wir setzen auf qualitativ hochwertigen Content, wir setzen auf PR, auf Partnerschaften, wir setzen auf all diese Themen, die eben wirklich halt nachhaltig Wert generieren. Braucht länger Zeit, aber funktioniert dann auch wirklich.
Reviews, finde ich, ist auch noch so ein Feld.
Alle Kundensegmente sind enorm wichtig. Kundenfeedback ist enorm wichtig. Testberichte, das ist wichtig. Also eben, wenn ich einen News Publisher wäre, würde ich sehr, sehr stark jetzt in Richtung Brands gehen und mit denen zusammenarbeiten, um eben Sichtbarkeit herzustellen, die journalistisch validiert ist. Nicht um Endkunden zu erreichen, sondern eben um eigentlich maschinelle Modelle zu erreichen, die das dann integrieren bei sich.
Das war's für heute. Mark Zuckerbergs Angebot an die Unternehmen, ihre Werbung auf den Meta-Plattformen zu automatisieren, steht immer noch. Wie ist dieses Angebot inzwischen zu beurteilen? Sind Vertrauen und Langfristigkeit zwischen Unternehmen und Agenturen die wichtigsten Faktoren, um holistisch und damit auch wirkungsvoll zu kommunizieren? GEO soll zumindest teilweise SEO ersetzen und ist damit das neue Zauberwort im digitalen Marketing. Wie wird sich das Suchverhalten der Menschen im Web entwickeln? Wird zukünftig noch gegoogelt? Wie müssen Inhalte gestaltet werden, sodass ChatGPT und Co. sie interessant finden? Falls ihr mehr zu diesen Fragen wisst als Tobias und Hanna, könnt ihr auf unserem LinkedIn-Channel eure Weisheiten mit uns und der restlichen Marketing-Community teilen. Den Link findet ihr in den Shownotes. Zudem befinden sich dort auch Links zu verschiedenen Quellen, die Auskunft zu den heute diskutierten Themen geben. Auf Wiederhören!